ist wieder Matussek, diesmal mit einer Kurzgeschichte aus meinem Band Fifth Avenue. Die Geschichten stammen aus meiner New Yorker Zeit und diese Geschichte heißt Schmutzige Wäsche. Und wir beginnen mit dem Prälude zu dem Rosenkavalier, dirigiert von Simon Rattle. Und es hat einen bestimmten Grund, warum wir den Rosenkavalier spielen. Aber das wird in der Geschichte dann verraten. Viel Vergnügen. Schmutzige Wäsche. Der Tag, an dem Adolf Hitler die Kellerwäscherei von Alan Koch auf der Upper West Side überfiel, war ein sonniger, kalter Herbsttag und er begann mit einer Gardinenpredigt. Alan Koch marschierte ihre Regale ab, als adressiere sie eine Reihe angetretener Rekruten. »Die Bügelwäsche ins braune Papier«, rief sie. Sie war klein, fast winzig, doch ihre Stimme war für die einer 81-Jährigen außerordentlich kräftig. Sie trug an diesem Tag, wie an allen Tagen, die blaue Strickjacke, die von ihrem Mann stammte, der fast auf den Tag genau 30 Jahre zuvor gestorben war. Man könnte sagen, dass sie die Strickjacke und damit einen Teil ihres Mannes seither bewohnte. Die Strickjacke reichte ihr bis zu den Knien und die Ärmel, die sie um die Hälfte gekürzt hatte, baumelten um ihre mageren, gichtig verknoteten Hände wie Kirchenglocken um ihre Schwängel. »Oder geht das über deinen Verstand? Bügel ins Braune, Hemden ins Weiße. Wenn doch nur Fred noch da wäre.« Sam, ihr Ladengehilfe, schaute sie mit ausdruckslosem Gesicht an. Doch er fühlte mit ihr. Er wusste, wie sehr sie an Fred hing. Ihr Mann war ein Baum von einem Kerl gewesen, der es vom LKW-Fahrer zu einer eigenen kleinen Spedition gebracht hatte. Als Fred von seinem Herzschlag ereilt wurde und vor dem Parterrebüro im Village auf die Straße schlug, tatsächlich wie ein gefällter Baum, und dabei einen parkenden Chevrolet beschädigte, nahm Alan nur einen huschenden Schatten wahr, denn sie war extrem kurzsichtig. Sie hörte den dumpfen Aufprall und murmelte, »Diese Betrunkenen, schon am helllichten Tage!« Als sie ihn bestattet hatten, ging sie zum Augenarzt und ließ sich ihre Brille neu anpassen. Danach löste sie die Spedition auf und eröffnete die Wäscherei in der 68. Straße, Ecke Columbus Avenue. Sie sprach jeden Tag mit Fred. Sie weigerte sich, die Tatsache hinzunehmen, dass er tot war. Alan Koch konnte sehr dickköpfig sein. Streng genommen war ihr Laden keine Wäscherei, sondern nur eine Annahmestelle. Sie gab die Kleidung an eine chinesische Reinigung weiter und lebte von der bescheidenen Provision. Der Keller kostete kaum Miete, hatte Strom und Wasser und sie konnte in einer der beiden Kammern hinter dem Ladenraum schlafen. Ihre Sehkraft hatte weiter stark abgenommen und irgendwann hatte der Optiker das Rennen aufgegeben. Nun war sie so gut wie blind. Ihre blauen Augen schwammen hinter den Lupengläsern wie nutzlose große Zierfische. An diesem Morgen war Bewegung in den Fischen. Sie huschten aufgeregt hinter ihren Gläsern hin und her, als suchten sie einen Fluchtweg aus ihrer dickwandigen gläsernen Haft. »Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Ich brauche niemanden, der mir das Geschäft ruiniert«, sondern einen, der mir hilft. Das war ein wenig zu theatralisch, wie Ellen selber wusste. Denn wenn es jemanden gab, der sich sehr gut selber zu helfen verstand, dann war sie es, Ellen Koch. Sie wusste, dass ihre Beinahblindheit nicht gerade die beste Reklame bedeutete für jemanden, der für saubere Kragen und fleckenlose Kleider sorgen soll. So verheimlichte sie ihr Handicap und arbeitete mit einem Trick. Sie schlurfte auf ihre Kunden zu, baute sich dicht vor ihnen auf und sagte streng: »Ich kann Sie nicht verstehen!« Schwerhörigkeit hat noch keiner Wäscherin geschadet. Und ihre Kunden bückten sich bereitwillig und brüllten ihr ihre Wünsche ins Ohr. Sie zuckte dann immer leicht zusammen, doch sie nahm die Schreierei in Kauf, denn während ihre Kunden sich nach unten beugten, tauchten noch einige andere Details vor ihren Lupengläsern auf, die sie sich einprägen konnte. Ein Schnurrbart oder eine blaue Brille, eine Silberperücke oder ein paar billige Ohrringe. Vor allem aber speicherte sie Stimmfärbungen und Gerüche und baute sich so ihre eigene Kundenkartei auf, die aus rohen, aber hilfreichen Steckbriefen bestand. Jetzt hatte sie sich vor Sam aufgebaut und fixierte ihn streng. Die Fische hinter den Gläsern hielten für einen Moment still und richteten sich auf Sam aus, der gutmütig und dick war und aussah wie ein Kreisel. Auf dem mächtigen Gebirgsmassiv seines Körpers saß ein kleines, rundes Kindergesicht, das sich schläfrig in Ellens Gewitterausbruch duckte. »Die Bügelwäsche in braunes Packpapier, die Hemden in weißes. Wie oft soll ich dir das noch sagen?« »In Ordnung, Mama«, sagte Sam und schaute verbockt auf sie herab. »Nummer 48 hat die Hemden von Columbus 63 bekommen, weil sie falsch eingepackt waren.« »Tut mir leid, Mama.« »Und Columbus 63 hat die Bügelwäsche von 48. Ein heilloses Durcheinander. Wenn die Leute sich noch nicht mal auf ihre Wäscherei verlassen können, wie soll dann der ganze Staat funktionieren?«
»Keine Ahnung, Mama.«
»Wenn uns irgendetwas von den Tieren unterscheidet, dann ist es saubere Wäsche. Unser Laden ist ein Vorposten der Zivilisation. Wir haben Verantwortung. Ist dir das klar? Ohne uns wäre Anarchie.« Sam verstand so gut wie nichts von dem, was Ellen ihm erzählte. Er nannte sie Mama von jenem ersten Tag an, als sie ihn auf den Treppen zu ihrem Kellergeschoss aufgegabelt und in den Laden befohlen hatte. Es hatte in Strömen geregnet und er hatte den verlassenen Zugschacht am Riverside Park, in dem er eigentlich überwintern wollte, räumen müssen, weil ein neuer Bürgermeister die Stadt wieder einmal von Streunern säuberte. Er konnte in einem Verschlag hinter dem Laden übernachten und Mama kleidete ihn mit liegen gebliebenen Hosen und Sweatern ein, die von solchen Kunden vergessen worden waren, welche genauso dick waren wie Sam. Sam hatte nur undeutliche Erinnerungen an seine Herkunft irgendwo im Süden. Er war vor Jahren nach New York gekommen und hatte meistens draußen gecampt, weil die öffentlichen Obdachlosenasyle zu gefährlich waren. Er war groß, aber wehrlos wie ein Kind. Und in den Asylen düsteren die Riesenhallen mit Hunderten von eisernen Bettgestellen, zwischen denen Cracksüchtige und Totschläger herumschlichen, war er ein Lamm unter Hyänen. Warum er bei Mama war, hatte er vergessen. Aber sein Instinkt sagte ihm, dass hier sein Zuhause war. Auch wenn er gelegentlich von einer rätselhaften Unruhe gepackt wurde und für mehrere Tage im brausenden, glitzernden, dampfenden Häuserdschungel Manhattans verschwand, fand er doch stets den Weg zurück ins Kellergeschoss, wo Mama ihn schimpfend neue Kleider verpasste und ihn dann in die Koje schickte, wo er ausschlafen konnte, denn die Schreifzüge erschöpften ihn. Ellen und Sam bildeten ein ideales Gespann. Sam hatte gute Augen und Ellen einen starken Willen. Und ihre gelegentlichen Wutausbrüche nahm Sam in Kauf, wie die unvermeidlichen Regengüsse, die ihn bei seinen Touren im Park manchmal überraschten. In den letzten Wochen schützte er sich vor Mamas Schimpfereien mit Kopfhörern, die in einem billigen, gelben Plastik-Walkman steckten. Mama hatte ihm das Gerät zum Geburtstag geschenkt. Irgendwann hatten sie sich darauf geeinigt, dass er am 4. Juli 1945 geboren worden war. Es war der amerikanische Nationalfeiertag und gleichzeitig das Jahr, in dem Hitler besiegt wurde. Und Mama hatte sich das Datum deshalb ausgesucht, weil sie es gut behalten konnte. Sam hatte begriffen, dass Mama zu diesem Hitler ein besonderes Verhältnis hatte. Sie sprach oft über ihn und nicht sehr vorteilhaft. Offenbar kannten sich die beiden schon lange, denn wenn Mama von ihm erzählte, war sie ein kleines Mädchen. Eigentlich hieß Ellen Koch Elsa Koschinski. Sie hatte ihren Namen geändert, als sie nach Kriegsende in die Vereinigten Staaten kam, in das freieste Land der Erde, das es jedem gestattete, sich selbst neu zu erfinden. Und jede neue Identität beginnt mit einem neuen Namen. Elsa stammte aus Berlin. Ihr Vater besaß ein Herrenkonfektionsgeschäft, das nach dem Ersten Weltkrieg einen guten Namen bei der Theaterkundschaft vom Kurfürstendamm hatte. Elsa, die eine feine Nase hatte, erinnerte sich vor allem an Gerüche. Sie mochte den vornehmen Laden ihres Vaters besonders wegen der herben, maskulinen Rasierwasserwolken, die die Berliner Salonlöwen zwischen den Teppichen und Farnen und dunklen, polierten Tuchmusterregalen hinterließen wie Reviermarkierungen. Sie saß oft in dem Laden, meist hinter einer Topfpalme am Schreibtisch der Konturistin. Sie war ein hübscher Teenager mit blonden Haaren, die dem Assistenten glühende Cheftochterblicke zuwarf. In diesen Zeiten, Ende der 20er Jahre, wurde ihr Laden immer öfter von Stoßtrupps der neuen Bewegung heimgesucht. Zunächst war es billige Laufkundschaft, die sich früher nie auf ihre Teppiche gewagt hätte und nun aufgeblasen hereingetrampelt kam, korpulente Kneipenbesitzer aus Neukölln, die hereinschneiten und dreckige Witze rissen. Später waren es Trupps von halbwüchsigen Uniformierten, die ihre Drohungen ausstießen. Doch es waren nicht die Parolen, sondern die Gerüche der neuen Bewegung, die Elsa vor allem abstießen. Diese beißenden Wolken aus billigen Zigarren und Achselschweiß, aus Kernseife und Stiefelfett beleidigten ihre Nase. Und sie erholte sich von diesen Gestanksattacken bei den verstohlenen Küssen, die sie dem Ladengehilfen ihres Vaters Samuel Bronstein gewährte. Wahrscheinlich übersegte sie sich später, war es Bronsteins guter Geruch, eine zarte Melange aus Lavendel und Talkumpuder, der sie ihm schließlich das Ja-Wort geben ließ. »Es kommt zwar auf saubere Hemden an«, dozierte sie streng, und Sam sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, »aber wenn darunter ein Schwein steckt, hilft auch ein gebügelter Kragen nicht. Ein Schwein stinkt immer.« »Ist klar, Mama«, sagte Sam und rutschte unbehaglich auf seinem kleinen Stuhl hin und her. Immer wenn er von seinen Streifzügen zurückkehrte, wusch er sich klaglos und zog die neue Kleidung an, die Mama bereitlegte. Mama hatte diesen Fimmel und er respektierte ihn. Elsa war 18, als sie Bronstein heiratete, und da er ein wendiger, auffassungsschneller, ehrgeiziger junger Mann war, hatte ihr Vater keine Einwände. Im Gegenteil. Er konnte Bronstein gut gebrauchen, denn er plante eine Veränderung. Herbert Koschinski war weitsichtig genug, um zu wissen, dass sein Laden am Kurfürstendamm keine Zukunft mehr hatte. Er pflegte freundschaftliche Kontakte zu einem Lieferanten in Amsterdam und er hatte sich auf seinen gelegentlichen Dienstreisen einen gut gelegenen Laden ausgeschaut und so verlagerte die Familie Koschinski-Bronstein bereits 1933 ihren Geschäftssitz nach Amsterdam in die Wondelstraße. 2 Jahre zuvor war Elsas Töchterchen Sarah zur Welt gekommen, die blond war wie sie selber. So blieben sie auf der Zugfahrt über die Grenze unbehelligt, obwohl sich in den Abteilen vereinzelte Trupps der Bewegung drängten, kahlgeschorene Lümmel mit breiten Ärschen, die in ebenso breiten Reiterhosen steckten. In Holland roch es wieder normal, geradezu angenehm. Koschinski expandierte und es war Bronstein, der ihm den entscheidenden Anstoß dazu gab. Da im Nachbarland der Bedarf an Reiterhosen ins Unermessliche zu steigen schien, riet er Koschinski, sein Sortiment zu erweitern. Nun waren es nicht mehr nur englischer Tweed und schottischer Kaschmir, die Koschinski, Bronstein und Co. verarbeiteten, ja, Bronstein war bald Juniorpater, sondern auch dicker Uniformfilz in rauen Mengen, der sich zu Reiterhosen in allen Größen verarbeiten ließ. Elsa führte im Patrizierhaus am Wondelpark einen glänzenden Salon, wo sie aromatische Blumenbouquets steckte und Sarah Klavierstunden erhielt. Musik, dozierte Ellen in ihrem Kellerloch, ist sowas wie Duft für die Ohren. Und Sam nickte unter seinem Kopfhörer im Takt eines Rap-Songs, was Ellen als Zeichen der Zustimmung genügte. Musik veredelt den Menschen. Hörst du, Sam? Such dir nur Freunde aus, die gute Musik hören. Sam nickte. Schon vor langer Zeit hatte Mama einen Stuhl hinter die Ladentür gestellt, deren obere Hälfte verglast war, sodass das spärliche Licht, das von der Straße in den Schacht hinabfiel, die Plattenhülle zur Geltung brachte, die sie dort auf einen Stuhl gestellt hatte. Es war der Rosenkavalier mit Elisabeth Schwarzkopf, eine rote Hülle aus den 50er Jahren. Mama nannte es einen Blickfang für die Laufkundschaft. Und Sam wischte ab und zu den Staub von der Hülle. Die Platte selbst sei übrigens längst verloren gegangen. Ellen genügte es, dass auf der Hülle Rosen abgebildet waren, um sie spontan zu ihrer Lieblingsplatte zu erklären. Damals auf dem polierten Flügel ihres Salons am Wondelpark pflegten stets frische Rosen zu stehen, die auf Samuel Bronsteins Veranlassung durch einen Blumendienst in der Nähe regelmäßig erneuert wurden. Von Bronstein selber dagegen bekam Elsa immer weniger zu sehen. Er war die aktive Kraft des Unternehmens geworden und dank seines glanzvollen Auftretens akquirierte er besonders erfolgreich unter der weiblichen Hälfte seiner Kundschaft, die alle Zeit der Welt hatte, um die Garderobe ihrer vielbeschäftigten und daher häufig abwesenden erfolgreichen Männer zu besprechen. Oft blieb Bronstein zu diesen Beratungsgesprächen weit in den Abend hinein, sodass Elsa immer öfter mit ihrer Tochter allein im Salon saß und aß und dem Personal immer öfter freigab, weil sich, wie sie sagte, der Aufwand sowieso nicht lohnt. Auch die Gesellschaften, die sie früher gegeben hatte, wurden spärlicher. Offenbar war die Bewegung im Nachbarland so stark geworden, dass der Gestank allmählich über die Grenze drang und von Elsas feiner Nase selbst in Amsterdam wahrgenommen werden konnte. Zum 9. Geburtstag ihrer Tochter gab es zum ersten Mal Absagen. Absagen von Eltern, die früher ausnehmend stolz waren, ihre Kinder zum Freundeskreis der kleinen Koschinski rechnen zu dürfen. Zur gleichen Zeit blieben auch die ersten Kunden weg. Und die Zwischenhändler, über die Koschinski und Co. ihre Uniformaufträge bisher abgewickelt hatten, wurden frostiger oder nervöser und schließlich brachen auch diese Kontakte ab. Als bald darauf in Grenznähe ein erstes Lager errichtet wurde und Trupps von Uniformierten die Straßen durchkämmten und als auch Koschinski und Bronstein gelbe Sterne auf ihren Revers zu nähen hatten, war es Bronstein, der zur Entscheidung drängte. Dieser Hitler war eigentlich der kleinste von allen, sagte Ellen im Keller, aber er trug die breitesten Reiterhosen. Sie steckte die Hände unter die Wolldecke, in die sie sich eingepackt hatte, und sie saß unter der Glühbirne, die den ganzen Tag brannte, und Sam schaukelte leicht im Takt der Musik seines Walkmans. »Hüte dich vor kleinen Männern mit breiten Hosen, Sam«, rief sie. Sam sah, dass sie zu ihm sprach, und er lächelte. »Ist in Ordnung, Mama.« Wahrscheinlich sprach sie wieder von diesem Hitler. Das tat sie in letzter Zeit sehr oft. Manchmal kam es Sam so vor, als sähe sie diesen Mann in den dunklen Schatten, die die Wäscheregale im Kellerlicht warfen. Einmal hatte ihn ihre Stimme so alarmiert, dass er aufgestanden war und nach diesem Hitler gesucht hatte. Er schaute unter dem Ladentisch nach, auf dem die alte Messingkasse stand. Er sah hinter die Wäschetheke und zwischen die Hänger, an denen die gereinigten Kleider in ihren Zellophanhüllen hingen, wie Raupen in ihren Kokons. Erst als er auch in seinem Verschlag nachgeschaut hatte, beruhigte er sich wieder und setzte sich auf seinen Stuhl. »Eines Abends haben wir zwei Taschen gepackt«, murmelte Ellen, »und haben bis Mitternacht gewartet, und dann stahlen wir uns auf die Straße hinaus. Bornstein hatte einen Unterschlupf für uns gefunden. Er hatte in den Tagen zuvor einige Koffer mit Wäsche dorthin gebracht. Wir sind fast eine Stunde gelaufen.« Ellen Koch sprach zur nackten Betonwand, als sähe sie dort jemanden stehen. Sie schluckte, und Sam ahnte, dass ihre Erzählung nun jene Person einführte, bei der ihr Redefluss regelmäßig ins Stocken geriet. Die Alte stülpte ihre Unterlippe vor, als müsse sie ihre Worte erst prüfen und begutachten wie ein neuartiges Tuch, und als käme es darauf an, sich nicht zu vorschnell auf ein Urteil festzulegen. Doch ihre schmalen Brauen saßen in missmilligen Halbkreisen über ihren Augen wie skeptische Fragezeichen über ihren großen, blauen, leeren Punkten. »Sie hat uns die Türe aufgemacht. Sie war blond, genau wie ich. Vielleicht ein bisschen rötlicher. Natürlich war sie größer, irgendwie gröber. Aber sie roch nicht schlecht. Sie hieß Lisa Moll und war Kundin ihres Mannes. Sie legte die Finger auf die Lippen und die Koschinskis und die Bronsteins schlüpften in den dunklen Hausflur und folgten ihr hinunter in den Kellerraum, der bereits mit einigen Betten und einem Schrank für die Wäsche sowie Tischen und Stühlen ausgestattet war. »Ungefähr so groß wie der Laden hier. Von hier bis zu den Hängern. 5 Leute. Sarah hat auf meine Matratze geschlafen.« Die ersten Wochen, murmelte Ellen, waren erträglich. Es gab Wasser und diese Lisa versorgte sie mit Lebensmitteln und mit Seife und mit Nachrichten über die Siege der Reiterhosen, die Razzien, die Bewegungen der anderen. Dass die blonde Frau bei ihren heimlichen Stippvisiten ihrem Blick auswich, irritierte sie zwar, aber sie schob es auf die ungewöhnliche Situation. Schließlich war Elsa eine prominente Dame der Amsterdamer Gesellschaft. Womöglich fand es Lisa beschämend, dass die elegante Frau Koschinski nun mit leichten Zeichen beginnender hygienischer Verwahrlosung, mit stumpfen Haaren und in einem weidenfachen Wollkleid auf einer Matratze vor ihr saß und zu ihr aufschaute und letztendlich von ihrer Gnade abhängig war. Allerdings machte auch Elsa sich Gedanken. Wie kam es, dass Lisa Moll, die verwitwet war, zu den Kundinnen ihres Mannes gehörte? Für wen hatte sie die Männeranzüge gekauft? Mit der Zeit fiel ihr auf, dass Bronstein ihren Blick mied, wenn Lisa Proviant brachte, und die Höflichkeitsfloskeln, die sie austauschten, klangen merkwürdig flach und einstudiert. Ein Zufall stieß Elsa kurze Zeit später auf die Wahrheit. »Es tut ihr so leid«, sagte Lisa bei einem ihrer Besuche, »dass sie der Familie nur ein solches Loch als Schutz anbieten könne. Sie könnte sich vorstellen, wie groß die Umstellung sein müsse, wenn ich ihnen doch wenigstens ihren Bröckel hierher hängen könnte.« Den Bröckel. Der Bröckel, eine verschneite Winterlandschaft, hing in ihrem Schlafzimmer. Woher kannte diese Person ihr Schlafzimmer? Lisa wusste sofort, dass ihr ein schrecklicher Fehler passiert war. Sie wurde rot und verabschiedete sich schnell, und Bronstein saß mit hängendem Kopf auf der Bettkante. Nachdem sie gewartet hatten, bis Sarah weggeschlummert war, und die Eltern zumindest so taten, als seien sie eingeschlafen, beichtete ihr Bronstein flüsternd von dem Verhältnis, das er mit Lisa Moll hatte. Die Affäre begann bereits 3 Jahre, nachdem sie nach Holland übersiedelt waren. Elsa war mit dem Kind nach Scheveningen an die Küste gefahren, während Bronstein in der Stadt zurückblieb, um sich um die Geschäfte zu kümmern. Da saß ich in diesem Loch und ich wollte schreien. Und ich durfte es nicht. Mit diesem Betrüger Bronstein eingesperrt in den Keller und abhängig von dieser Person. Wieder fuhr Ellen Kochs Unterlippe nach vorne und sie kaute auf ihren Worten und ihr Blick war groß und starr und fragend auf die Betonwand gerichtet. Und dieser Hitler hat mir das eingebrockt. Ich, Elsa Koschinski, war nun von der Gnade der Person abhängig, die mir meinen Mann gestohlen hatte. Sam nickte. Er sah, dass Mama aufgewühlt war. Er nahm die Kopfhörer ab und schaute sie fragend an. In normalen Zeiten hätte ich Bronstein, diesen hochgekommenen Ladenburschen, zum Teufel gejagt. Und diese Dame hätte ich mit Verachtung gestraft. Sie walkte ihre Hände ineinander, so wie es kleine Mädchen tun, die vor einer Rechenaufgabe sitzen, die sie nicht lösen können. Ich wusste, dass es auch andere Familien gab, die untergekommen waren. Aber bei dem Flittchen des eigenen Mannes... Das hat sich der Teufel ausgedacht. Sie atmete schwer. Der Teufel, sagte sie noch einmal. Unter normalen Umständen hätte ich sie zur Unperson gemacht. Vielleicht hätten sich die beiden in Alkmaar eine neue Existenz aufbauen können. In Amsterdam wären sie tot gewesen. Und nun musste ich dieser schamlosen Person dankbar sein, weil sie das Leben meiner Eltern und meiner Tochter rettete. Und dafür hat dieser Hitler gesorgt. Sam stöhnte auf. Schon wieder dieser Hitler. Er war wütend auf ihn, weil er sah, wie sehr Mama unter ihm litt. Er wusste, dass es Böse unter den Menschen gab, die eine ganze Anzahl von Guten verhexen und tyrannisieren konnten. Unter den wenigen Erinnerungen an seine Jugend im Süden gehörte die an Herb Wilcox, einen dünnlippigen, blassen Anwalt, der von den Schwarzen im Trailerpark der Satan Wilcox genannt wurde. Auch seine andere Mama begann jedes Mal wie Ellen Koch zu zittern, wenn sein Name fiel. Auf Wilcox' Konto gingen die brennenden Hütten und die Leichen, die gelegentlich im Fluss trieben, auf sein Konto und das seiner Kohorten, die in weißen Bettlaken durch die Nacht ritten. Auch Sam hatte Angst vor Wilcox und er betete abends zu Gott, dass er diesen Mr. Wilcox vom Erdboden tilge. Und er schwor sich, dass er es eines Tages selber besorgen würde, damit seine Mama nicht mehr zu zittern brauche. Sam erhob sich, ging schwerfällig zu Ellen Kochs Stuhl hinüber und legte ihr begütigend die Hand auf die Schulter. »Ich hol dir mal einen Bagel, Mama, und einen Kaffee. Und du ruhst dich mal ein bisschen aus von diesem Hitler.« Ellen nickte geistesabwesend. Sam trat zur Kasse, ließ sie aufspringen und er freute sich wie jedes Mal über das Pling der Kassenglocke. Er grub einige Münzen aus dem Fach fürs Kleingeld hervor. Unter einer Spange hinter dem Fach klemmte der 20-Dollar-Schein, mit dem er 48 am Morgen für das falsche Wäschepaket bezahlt hatte. Das war der ganze Kasseninhalt. Wo Elsa ihr Geld aufbewahrte, hatte er nie herausbekommen. Es war ihm auch egal. Es gab immer genug Kleingeld für Bagel und Kaffee. Sam schleppte sich schwer atmend die Treppe zur Straße hinauf, Stufe um Stufe, wobei er sich am Geländer nach oben stemmte. Im Sommer stand er oft hier draußen unter der Kastanie, die sich wie ein Baldachin über das Firmenschild bog. Reinigung und Wäscherei stand da und daneben war ein braunes Pappschild angebracht mit den Worten Überfallalarm. Das Schild war seine Idee gewesen und er war jedes Mal stolz, wenn er es sah. Von seinen Streifzügen durch die U-Bahn-Schächte und den gelegentlichen Sauftouren im Park wusste er, dass die Stadt ein Dschungel und das Böse allgegenwärtig war. Man musste sich schützen. Und sein Schild hatte Mama bisher geschützt wie ein Talisman. Sam schlurfte die 100 Meter bis zur Ecke Columbus Avenue, wo der Koreaner seinen Laden hatte. Er winkte Grover zu, der unter seiner Kapuze geduckt mit seinem Plastikbecher bettelnd vor dem Laden stand. Sam ließ sich von Madame Lee zwei Bagel und Kaffee geben. Als er den Kellerraum wieder betrat, saß Mama unverändert vor der Betonwand. Er schob sie sanft aus dem Stuhl, drehte ihn zur Wäschetheke und setzte sie wieder ab. Dann breitete er seine Zeitung aus, hob die beiden Styroporbecher mit dem Kaffee aus der braunen Tüte und wickelte die Bagel aus. Schweigend aßen sie. Als sie fertig waren, wischte Alan die Krümel zusammen, pickte sie einzeln auf und schob sie sich in den Mund. »Wir lebten von 3 Scheiben Brot in der Woche«, sagte sie. »Wir sahen aus wie Gespenster.« Es war wohl nicht Lisas Schuld. Die allgemeine Versorgungslage war schlecht. Ich sah, wie Sarah abmagerte, und ich war dieser Person hündisch dankbar, wenn sie kam. Anfangs kam sie einmal in der Woche, später einmal im Monat. Ihr ging es fast genauso schlecht wie uns. Besonders begann Elsa, unter dem zunehmenden Gestank in ihrem Versteck zu leiden. 5 Menschen, die ohne Seife auskommen mussten, lebten da in einem Raum, und dann, etwa 2 Jahre, nachdem sie ihren Keller bezogen hatten, wurde Sarah krank. Sie erbrach sich, verlor jede Farbe und ihr Bauch schwoll an. Wieder war es Lisa, die zu Hilfe kam. Sie brachte das Mädchen nachts zu einem Arzt, den sie als zuverlässig kennengelernt hatte. Bevor er Sarah die Narkose gab, sie hatte eine Blinddarmentzündung, die sofort operiert werden musste, schärfte er ihr ihren neuen Namen ein. Als sie anderstags auf der Kinderstation des katholischen Krankenhauses aus der Narkose erwachte, wurde sie von 4 Zimmernachbarinnen neugierig begrüßt. Sie erinnerte sich, dass sie Heidi Waller hieß, und sie log sich tapfer durch ihre Legende, bis die Neugier der anderen Kinder gestillt war. Zu einer Krise kam es ein paar Tage später, als eine der Schwestern, die die Pflegestation betreuten, in den gefälschten Papieren entdeckt hatte, dass das Mädchen Geburtstag hatte. »Wir singen jetzt alle für Heidi ein Lied aus dem Gesangsbuch. Heidi, welches ist dein Lieblingslied? Was singst du am liebsten in der Kirche?« Doch auch diesmal hielten die Engel ihre Hand über das Mädchen. »Unsere Engel«, sagte Ellen Koch, »unsere Engel. Ein paar hat uns Gott noch gelassen, um einige wenige von uns zu verschonen. Ich habe nie verstanden, warum ausgerechnet wir zu den Auserwählten gehörten. Wir waren nie besonders fromm.« Sarah kam mit einem genuschelten Heilige Maria davon und eine Woche später konnte Elsa sie wieder in die Arme schließen. Sie küsste Lisa die Hand dafür. »Ich hatte keinen Stolz mehr«, murmelt Ellen. »Ich wollte nur, dass Sarah lebt. Ich hätte dafür den Teufel persönlich geküsst.« Sam nickte unter seinen Kopfhörern im Takt der Musik und er sah Mama die Lippen bewegen und er wusste, dass sie sich wieder mit Hitler und den anderen unterhielt. Es war ein ruhiger Nachmittag, Kundschaft war nicht mehr zu erwarten und Nummer 48 würde den Irrtum mit der Wäsche erst abends bemerken, das heißt, seine Frau würde ihn bemerken und sie würde erst am nächsten Vormittag damit zurückkommen. Mama hatte eine Zeit lang fragend die Wand angeschwiegen und dann begann sie wieder, vor sich hin zu murmeln. Sobald sie redete, war sie nicht tot. Sam hatte manchmal Angst um sie, wenn sie stumm und gelb unter der Glühbirne saß und aussah, als ob sie sanft hinübergeschlafen sei in den Tod und nur vergessen hatte, die Augen zu schließen. Dann stellte er irgendeine Frage und war erleichtert, wenn sich ihr welker Mund wieder bewegte. »Wann bist du aus diesem Keller wieder rausgekommen, Mama?«, fragte er, obwohl er die Antwort kannte, die er schon 100-mal gehört hatte. »Im Frühjahr 45«, sagte Ellen, »die Reiterhosen hatten ihre stärksten Bataillone bei uns in der Nähe postiert. Wir saßen wie in einer Mausefalle. Überall fielen Bomben. Und wir konnten nicht raus, wegen der Reiterhosen.« Ihre Eltern waren so hinfällig geworden, dass sie die Stunde der Befreiung nur noch abwesend erlebten, als Schatten, die auf den Tod hinträumten. Sie hatten keine Kraft mehr. Sie haben nicht mehr gegessen, um uns nichts wegzunehmen. Elsa und Samuel Bronstein bestatteten ihre Eltern und ließen sich scheiden. Kurz darauf lernte sie an einem warmen Sommertag an der Prinzengracht Fred kennen, einen gutmütigen, sommersprossigen GI aus Brooklyn, der Mutter und Kind durch die Nachkriegszeit fütterte. Sie heirateten und zogen nach New York. Ich gab ihm dafür, was ich hatte. Keine Liebe, aber Dankbarkeit. Im Keller hatte ich Dankbarkeit gelernt. Fred war der Mann, an den sie sich anlehnen konnte, wenn sie müde war. Er half ihr, mit den Albträumen fertig zu werden, und er trug sie auch über den schwarzen Abgrund hinweg, der sich geöffnet hatte, als Sarah verunglückte. Ihre Tochter war zu einer hübschen jungen Frau mit blonden Locken herangewachsen, und sie war auf dem Weg zum Tanzen in einem Studio am Broadway, als sie von einem übermüdeten Taxifahrer überfahren wurde. Tanzen war ihre Welt, und dann lag sie zerbrochen auf der Straße. Seit Freds Tod war Elsa allein und sie hatte sich an ein zähes Weiterleben gewöhnt, wobei jeder Tag zählte, denn jeder Tag war ein kleiner Sieg über Hitler. Mit Hitler wurde sie fertig. Aber über die Frau, die ihr erst den Mann gestohlen und dann das Leben gerettet hatte, kam sie nicht hinweg. Die große Bestialität war ein böser Sturm, eine Verfinsterung, die sich verzogen hatte. Aber die kleine Untreue war ein Haken, der fest in ihrem Herzen saß. Wie merkwürdig, dachte sie sich oft. Den Satan nimmt der Mensch in Kauf, aber den Tritt vors Schienbein vergisst er nie. Ob Lisa Moll ihren Bronstein wohl geheiratet hatte? Sie hat ihn nie ernsthaft versucht, es herauszufinden. So saß Ellen Koch in ihrem Keller, während die Jahre dahinflogen, nahezu blind und umgeben von den Gespenstern und Schatten, die nun immer öfter aus der Vergangenheit hervortraten, und sie ließ sich umsorgen von einem großen, dicken Schatten, der das Gemüt eines Kindes hatte. Draußen war es dunkel geworden, Ellen konnte Tag und Nacht nicht mehr auseinanderhalten, doch Sam wusste, dass es nun Zeit war. Mama mochte einen Tee vor dem Zubett gehen, und so schleppte er sich ein letztes Mal die Stufen hoch. »Dieser Hitler«, murmelte er, als er zum Koreaner schlurfte, »wie kann man nur so böse sein zu Mama?« Grover hatte sich bereits einen leeren Gemüsekarton besorgt und eine Plastiktüte voll alten Zeitungspapiers, und er bereitete sich auf seine Nacht im Park vor. Er schlief meistens unter der Brücke, die zum Eisring am Südende des Parks führte, eigentlich ein sicherer Fleck, wie Sam wusste, aber man konnte nicht vorsichtig genug sein. »Nimm dich in Acht vor diesem Hitler, Mann«, sagte Sam. »Der ist wieder unterwegs.« Und Grover nickte unter seiner Kapuze und sagte, »Ist klar, Sam. Sag der Alten Hallo von mir.« Als Sam zur Kellertreppe zurückkam und hinunterschaute, begriff er sofort, dass etwas passiert war. Da war kein Licht im Vorraum und im Schein der Straßenlaterne konnte er sehen, dass die Glastür offen stand und in der Mitte ein hässliches, gezacktes Loch klaffte. Im gleichen Moment hörte er Mama schreien. Sam trampelte die Stufen hinunter. Er wusste instinktiv, dass dieser Hitler gekommen war, um Mama zu holen. Und er keuchte über die Schwelle hinein in den Ladenraum und er vergaß, dass er den Becher mit dem heißen Tee noch in der Hand hielt. Die Kasse stand offen, Mama lag auf dem Boden. Über ihr stand dieser Hitler. Er war klein und trug eine breite Hose aus grünem Kampfdrillig. Über den hohen Kragen seiner schwarzen Lederjacke fielen lange, fettige Haare, die zu einem Pferdeschwanz verknotet waren. In seiner rechten Hand hielt er einen stupsnasigen Revolver und über dem Handrücken ringelte sich eine tätowierte Schlange um ein Kreuz. »Wo ist die Kohle?« bellte er und er holte mit dem rechten Fuß aus, um Mama zu treten. So stand er auf einem Fuß, als er Sams Schrei hörte. Es war kein menschlicher Schrei, eher ein Elefantentrompeten, ein Laut, der sich über Jahre in Sams Brust gebildet hatte und der von weit her kam, von den fernen Horizonten seiner Erinnerung an Alabama und an den Teufel Wilcox, an die Prügel in der Schule und die Schikanen der Sheriffs und an all die Wölfe in den Stadtdschungeln, in all den Jahren, die ihn bestohlen und geschlagen hatten. Das alles schoss nun aus ihm heraus mit einem einzigen Schrei, der so fürchterlich war, dass der Einbrecher mit dem Fuß in der Luft erstarrte. Dann sah er entsetzt, wie diese schwarze, lebende Tonne auf ihn zurollte, und der Schrei war noch in der Luft, als er seinen Revolver abfeuerte. Doch Sam spürte nichts davon, und auch die nächste Kugel war nicht mehr als ein Moskito, der eine Rasenlokomotive zu stechen versucht. Und dann war er bei ihm, über ihm, und seine rechte Hand sauste an Hitlers Kopf. In einer weiten Kreisbewegung, wie bei einer Holzpuppe in einer Wurfbude. Und da erst spürte er, dass er den Becher mit dem heißen Tee noch in der Hand hielt. Hitler jaulte auf und er flog über Mama hinweg auf den Betonboden ans Ende der Wäschetheke. Und dann wurde er unter einem schwarzen Erdrutsch begraben. Sam wusste, dass er diesmal mit Hitler fertig werden musste. Sonst würde er wiederkommen. Er packte ihn an seinem Haarschopf und riss ihn in die Höhe. Und dann stampfte er die Stirn auf den Boden, als wolle er die Erde festklopfen über einem Grab. Und er stampfte weiter in einem monotonen Takt. Und er hörte nicht, wie Hitlers Nase brach und dann der Schädel. Er wusste nur, dass Hitler böse war und bestraft werden musste. Und er sagte, lass endlich Mama in Ruhe. Und die Tränen liefen ihm dabei über die dicken Polster seiner Wangen. Mama. Sam ließ den Schädel ein letztes Mal auf den Boden fallen und wandte sich der Alten zu. Sie lag auf ihrer blauen Strickjacke wie eine Puppe, die blauen Augen glasig zur Decke gerichtet. Sam schob seine Hand unter ihren Kopf, der flaumig war und zerbrechlich wie der eines Vogels. Und nach einer Weile räusperte sich die Alte und ihren Augen trat Leben und sie sagte streng, »Du hast wieder getrödelt. Wie lange brauchst du eigentlich, um einen Tee zu holen?« »Und überhaupt, was ist das für eine Unordnung hier?« »Ist in Ordnung, Mama«, sagte Sam. »Wir gehen jetzt schlafen.« Und er hob sie auf und führte sie in ihre kleine Kammer, die neben seinem Verschlag lag. »Schließ die Tür«, sagte Elsa Koschinski, »und räum den Laden auf.« »Ist schon gut, Mama«, sagte Sam. Er verschloss die Glastür, schob das Kassenfach zu und löschte das Licht im Laden. Er hob den leeren Teebecher auf und warf ihn in die Plastiktüte mit dem Müll. Dann schob er die dunkle, leblose Gestalt, die am Ende der Theke lag und für ihn alle Bedeutung verloren hatte, zu den Regalen hin, wo die schmutzige Wäsche lag. Nun war das Ding nicht mehr im Weg und alles hatte seine Ordnung. Dann legte er sich in seine Koje. Über seiner Herzgegend spürte er Feuchtigkeit, eine zähe Flüssigkeit, die aus dem kleinen, verbrannten Loch in seinem Sweater trat. Und sein letzter beklommener Gedanke, bevor er das Bewusstsein verlor, war, nun wird Mama wieder schimpfen. Als die Ambulanz am nächsten Tag die beiden leblosen Körper über die Treppe zur Straße hinaufgebuchtet und die Polizei ihre Fragen gestellt und der Glaser die Türscheibe ersetzt hatte, verriegelte Elsa Koschinski ihren Laden. Dann stellte sie das Schild, bin in 10 Minuten wieder da, vor die Plattenhülle des Rosenkavaliers, so, dass es durch die Glasscheibe der Tür zu erkennen war. Sie schlurfte zurück in den Wäschekeller, setzte sich auf ihren Stuhl unter die Glühbirne und starrte zur Wand. Sie musste eine Weile allein sein. Es gab eine Menge zu besprechen, mit Bornstein und mit Lisa, mit Fred und Sarah und Sam, aber vor allem mit Hitler. Ja, das war Schmutzige Wäsche. Die Geschichten hatte ich in New York geschrieben und der Wäscheladen lag bei uns gegenüber. Wir haben in der 68. gewohnt, Ecke Columbus Avenue. Und ja, den Sam gab es tatsächlich, den dicken Schwarzen und auch die kleine jüdische Wäscherin gab es. Und der Rest ist frei erfunden. Und zum Abschluss wollen wir jetzt nochmal doch Lisbeth Schwarzkopf hören als Marschallin im Rosenkavalier, der in der Geschichte angesprochen wird. Viel Vergnügen. Das war mal wieder Matussek. Bis zum nächsten Freitag. Bis dann. Tschüss.
Das hübsche junge Ding und einen dicken Geld dazu. bildet sich noch ein, dass er es ist, der sich um uns vergibt.
Und in dem